Ja, hallo, hier bin ich, Simon, wieder am Podcasten. Und ich will weitermachen mit einer Folge, die sich anschließt und einreiht und in die Kolonne der letzten Folgen sich da anschließt und jedenfalls als wie ein Waggonwagen eines Gütertransitzzugs sich einfach auch noch ankoppelt und so. So ist es doch am schönsten. Ne? Flansche ich mich an dem, was schon andere Tage, ja, aber der gleiche Podcaster da hinterlassen hat. Aber andere, ja, Zellen und so, die waren ja immer erneut im Körper. Und Autoren, wir kehren heute zurück zu diesem gleichen Autor, also wie von vor 2-3 Folgen. Eckehard Liebermann. Und lesen sein Buch, seine Broschüre über den Faschismus. Letztes Mal, die letzten beiden Male, wenn ich mich recht entsinne, hatten wir dieses Thema des Rechtsrucks oder des drohenden Faschismus ja schon mit Bezug auf den aktuellen Ukraine-Krieg behandelt und dieses wunderbare Buch von Professor Dr. Lothar Schröter, der Ukraine-Krieg. Ich glaube, sein schlichter Titel, schnörkellos und ja, sachgerecht. Also, der Ukraine-Krieg. Und das lassen wir jetzt aber hinter uns. Ich habe es auch noch gar nicht durch und muss mich da beeilen, weil nächste Woche ist schon diese Veranstaltung, bei der ich auch einen Teil moderieren soll. Oh, ja. Die Fragen so stellen oder sammeln und oje. Aber ich glaube, ja, das muss ich mir schon zutrauen. Einfach auch, weil ich fühle, ja, man, das ist was, wenn ich diesen Flyer da in der Tasche trage, tagsüber, heute zur Arbeit und am Bahnhof, dann habe ich da ein bisschen verteilt. Ich habe auch ein paar Leuten was in die Hand gedrückt schon, ein paar Mal, aber jetzt habe ich es einfach so hingeklebt. Oder in einem Supermarkt habe ich schon mal gefragt und hey, ja, sagt mir der, klebst da an die Pinnwand. Und das habe ich dann gemacht und das fühlt sich einfach gut an. Oder selbst am Bahnhof, ne, wo ich nicht mal die offizielle Erlaubnis habe und oh je. Aber da eine Glaswand und dann kann man sehen von vorne und von hinten diesen Flyer, weil vorne ist der Einladungstext gedruckt und hinten nämlich das wunderschön brachial gewaltige Coverbild, nämlich eine Riesenwolke an Flammen, ein Flammenmeer. Es ist wirklich eine Explosion, die ist, das sind ja Tonnen an Sprengstoff wohl. Drin und jedenfalls sieht es sehr schön aus und das ist es. Oh, graus, versuchte ich meinen Genossen schon mal klar zu machen in der Sitzung. Mal Gedanken über den Faschismus, ja, dass der halt schön aussieht und auch dieses ganze Kriegsgerät im Einsatz, diese Flammenwerfer und Bomben und explodierenden Häuser, diese Pilze oder der Atompilz, das sieht ja schön aus und ich glaube, auf dieser ästhetischen Ebene können wir nicht gewinnen gegen den Faschismus. Und genau deshalb lassen wir ihn doch da einfach obsiegen. Und das ist auch, was ich versuche, den Faschismus auch bunt auszudrücken, mich über ihn lustig zu machen. Ne? Aber siegen meine ich nicht, dass wir ihn materiell gewinnen und wiederum gewähren lassen wollen, wie es historisch schon in der Hitlerzeit so war. Keine gesellschaftliche Kraft sich ihm entgegensetzen konnte. Aber einfach ausdrücken, wie naheliegend es ist zu fühlen, jawohl, da ist ein Gewaltreflex und jedenfalls eine Aggression gegen eine andere Person oder eine Gruppe von Menschen, der schiebe ich die Schuld zu, die Ausländer oder wer auch immer. Und Hitler radikalisiert das, denkt es bis ins Letzte und sagt, ja, ich bringe sie um, nicht nur einen, sondern die ganze Gruppe, jeden einzelnen Juden will er letztlich aus Deutschland herausziehen und ausmerzen. Und gut, das ist dann, ich finde, diese Gewaltlust, das ist diese Mordlust, die wollte ich einfach darstellen, aber ich bin mir da auch nicht sicher, ob das das Richtige ist. Aber das will ich hier weiter reflektieren und bin mir gar nicht sicher, ne? Was und wie will ich rausbringen, und ist das so angemessen? Wird man nicht denn dadurch den Faschismus affirmieren? Ja, das ist teilweise schon so, sage ich, aber es wird ja sowieso so gemacht. Und also es gibt diese Nazis und wenn die dann mal einen Podcast hören würden und hören könnten, okay, dann gefallen ihnen diesen faschistischen Stellen vielleicht, aber ich meine, das ist doch nur auf einer ästhetischen Ebene und ich rede doch dann bald und das eigentlich, was ich gebe, ist ja das Politische, diese größere Einordnung in den Kontext, die ich mache. Und in dem Sinne sage ich einfach, auf diesen Wegen muss ich ganz, ganz selbstbewusst sein und auch dieses Selbstvertrauen haben, dass ich diese Ausdruckskraft habe, das marxistische Vokabular und die logische Strenge, den Glauben an mich und an all dieses Gepränge, diese Werkzeuge, die Worte zu finden. Und jedenfalls das mehr oder minder einfach richtig darzustellen, antifaschistisch mit einer ganz klaren Speerspitze und einem ernsten Aufruf und Kampf der Entschlossenheit. Es geht gegen den Faschismus, wir müssen ihn im Keim ersticken oder jetzt ist er schon über diesen Zustand hinaus. Aber auch da müssen wir irgendwie die Pflanze abschneiden oder jedenfalls das, den Baum fällen. Aber dieser Faschismus, der wird uns quälen und deshalb müssen wir ihn loswerden. Ich glaube, ja, diesen Selbstanspruch und dieses Vertrauen in mich muss ich aber auch haben und sollte da nicht so zögerlich sein und zimpelig immer. Aber ja, ich sag mal, Imperialismus, das ist ja dieses Werk, das habe ich ja schon mal auszugsweise vorgelesen, worin diese Faschismusfrage in meinen Schriften bislang am schärfsten verhandelt wird. Und das ist eigentlich ein Roman. Das ist eigentlich auch was Spaßhaftes, ne? Nicht so ernst. Aber gut, ich will heute nicht daraus vorlesen. Ja, das könnten auch eigentlich mal, ne? Es gibt auch noch schöne Filetstücke. Filetstücke sage ich da gerne zu besonders schmackhaften Stellen aus meinen Texten, weil ich denke, ja, da würde ich mir genau dieses Stück rausschneiden und genau darauf zugreifen, natürlich, wenn ich mal was vorzulesen hätte oder bräuchte. Aber nein, bleiben wir heute dabei bei Eckhard Liebarm. Noch eine kurze Schlussbemerkung, um das zur Ukraine abzuschließen. Was ich heute da im Bus auf dem Weg zur Arbeit las, war nochmal das von Minsk 2. Und das würde ich gerne noch kurz referieren. Aber nur, um dann zu sagen, dass es das auch sei. Also das Ukraine-Thema ist sicher noch weiter zu explorieren. Da wollen wir noch lange natürlich drin rum rühren und das nicht auf sich beruhen lassen. Auch nicht nach dieser einen Veranstaltung mit Professor Schröter, die jetzt ansteht. Aber also für den Moment mal, für diese Phase meine ich, ich muss jetzt sowieso weiterlesen und mich vorbereiten für nächste Woche, will ich das beiseite lassen und einfach nochmal zum Abschluss die Konkurrenz hassen oder diese anderen Podcaster schassen, wie Thilo und Stefan, deinem Aufwand-Podcast. Und dazu nur eine Bemerkung, weil mir das irgendwie hängen blieb von dem, was ich glaube im Dezember oder in so einer Winterfolge von vor 9 Monaten oder so sagten. Und jetzt ist meine Kritik greifender von, dass es auch wie eine Geburt von 9 Monaten wurde, ich befruchtet. Aber die Folge war ja ganz okay, nicht ganz so gut. Ne? Ich glaube, die Januar-Folge war dann gut oder wie auch immer. Aber für mich, ja, ein bisschen enttäuschend, diese Pro-Kriegs-Ausrichtung von Thilo und Stefan. Jedenfalls Pro-BRD-Narrativ. Und das ist nun mal objektiv, soweit ich das beurteile. Die Seite, die steht für den Krieg, zumindest mehr als die Russen, deutlich ablesbar an Fakten und Abläufen, die wir da herauslesen können aus der Geschichte. Aber das ist auch eine Arbeit, ja, das ist auch schwierig. Wir müssen da nüchtern sein und deshalb, aber ja, so schwierig ist es auch nicht. Ah, wir sollten auch nicht, genau, das ist nämlich das, letztlich das Ressentiment der Bürgerlichen gegen das Wissen, das sie gar nicht wissen wollen, weil sie glauben, es ist ihnen alles zu anstrengend. Und aber es ist doch eine Lust zu lernen und sich da auch zu vertun. Das ist es. Aber ich glaube, da, also ich möchte auch da selbstbewusst sagen, ich glaube nicht, dass ich mich vertan habe, genauso wenig wie meine Genossen von der DKP in der grundlegenden Beurteilung dieses Kriegs und Konflikts, der schon länger läuft, aber 2014 dann zum Krieg umschlug. Und ja, dass Thilo und Stefan da einfach auf der falschen Seite stehen, so sehr sie da auch was auch immer versuchen, richtig zu sehen. Aber dass Thilo dann sagte, ja, über 2022 Boris Johnson So kursiert die Legende, die Thilo dann kritisieren und entkräften wollte, dass in linken Szenen kursiert diese Legende, dass Johnson dann dahin reiste im Mai 22, nur 2-3 Monate nach Einläutung dieser neuen Kriegsphase durch Russland, durch den Einmarsch dann. Also da hat Johnson angeblich für den Abbruch von Friedenshandlungen zwischen der Ukraine und Russland gesorgt. Und ja, also das habe ich auch schon häufiger gehört aus Parteikreisen, aus der Parteizeitung und von Genossen, die das berichten. Aber letztlich, was da genau dran ist, ich habe dem jetzt nicht so selbst nachgeforscht und muss mich da auf diese Quellen berufen, aber was auch immer. Da kann ich jetzt keine abschließende Aussage treffen, nur mir schien das dann komisch, wie Thilo seine Kritik formulierte. Ja, also es war definitiv nicht so, Johnson war nicht da, aber jetzt kann ich das gar nicht, hätte das vielleicht nochmal nachhören sollen und parat haben, aber ja, dann artet das wieder aus, ne, wie damals mit den 29er, deshalb vielleicht besser so aus dem Gedächtnis zitieren. 29er, dann mache ich darüber auch 50 Folgen und das bringt mich jetzt auch vom Pfad ab, aber ja, gut, aber ich meine nur, dass Thilo irgendwie was erklärte, ja, es war aber so und so, es war ganz anders, es war jedenfalls nicht so, dass Johnson irgendwie die Friedensverhandlungen sabotiert hätte, sondern, genau, wahrscheinlich die Russen und so, Schubert denen die Schuld in die Schuhe. Aber wie auch immer, ich möchte nur sagen, von der Schuldverteilung von mir ist es ganz klar, dass ich da den Westen, den NATO, in etwa so viel mehr die Schuld sehe, wie sie auch ein höheres Militärbudget haben wie die Russen. Aber das nur so grob über den Daumen gepeilt und die Gründe und Analysen sind natürlich schon noch tiefergehend, aber Russland ist nicht schuldlos, aber trotzdem müssen wir die Relationen richtig sehen. Gut, aber wir wollen gar nicht darüber reden, was hat Johnson damals gemacht, sondern ich möchte nur noch das erwähnen, was ich heute über Minsk II lasse, das ist ja zumindest unbestritten. Auch von Thilos Seite oder von wem auch immer, dass jedenfalls Angela Merkel, das damals im Jahr 22, glaube ich, so indirekt eingestand, wie der Autor Lothar Schröder in dem Buch schreibt, nur indirekt gestand sie es ein, aber Poroschenko, der Ex-Präsident der Ukraine, der Vorgänger Zelenskys, der gestand es direkt ein, in Worten, die schon sehr deutlich das aussagten. Und was sagten sie aus? Worin stimmten diese beiden Ex-Staatsfrauen bzw. Männer da überein? Dass Minsk II, vor allem Minsk I war schon ein Abkommen zur Friedenssicherung im Donbass und Minsk II dann aber vor allem war noch verpflichtender oder bekannter dann, dass das 2015 zwar geschlossen wurde und bis 2019 oder 2020 so, ging es noch so darum, ob man es schafft, es umzusetzen. Es hing so in der Schwebe, es war aber nie wirklich erfolgreich oder ja, zu diesem Erfolg gekrönt, dass diese Friedensschritte dann auch umgesetzt werden worden wären, die da verankert waren, vereinbart, niedergeschrieben in dem Dokument. Minsk war eben dieser Abzug der schweren Waffen aus einer gewissen Grenzlinie, aus einer gesicherten Zone, mehrere Dutzend Kilometer um die Kontaktlinie, also um die derzeitige Front herum, dass eine entmilitarisierte Zone geschaffen wird und noch weitere Schritte zur politischen Wiedereingliederung in die Ukraine dieser Gebiete im Osten und dass das aber irgendwie zu tun haben sollte mit Lokalwahlen, die stattfinden sollten und da hat noch die Rolle gespielt eine Steinmeier-Formel, das finde ich interessant. Diese Steinmeier-Formel wird, glaube ich, auch gar nicht so richtig erklärt von Schröder, sondern er sagt halt, das war so ein diplomatisches Werkzeug, worauf man sich dann geeinigt hat. Und ja, es schien die Zustimmung von mehreren Seiten und allem zu haben, aber dann doch wieder nicht. Und dann ist es doch gescheitert. Und Steinmeier hat das irgendwie noch verknüpft. Die Wahlen, die es geben sollte, mit dann dem Abzug des Militärischen und der Übertragung der politischen Autorität wiederum auf die Ukraine, wobei diese östlichen Gebiete wohl gewisse Autonomie-Rechte bekommen sollten. Aber das ist jetzt alles auch gar nicht so. Das kann ich nicht zu 100% mit Garantie wasserdicht wiedergeben. Aber ich denke, so im Groben habe ich das Minsk II-Abkommen damit schon gut umrissen. Und dass das unterschrieben wurde von vier Seiten vor allem, oder na, vor allem eben die Hauptunterzeichner, eben die ukrainische Regierung und die der beiden Volksrepubliken, die sich dann abgespalten hatten, im Osten Luhansk und Donetsk, aber ja, dass Russland, ein russischer Vertreter, das hatte ich ja vorgelesen im Normandie-Format, genauso wie ein deutscher und ein französischer anwesend waren bei der Unterzeichnung, aber also als Garantiemächte fungieren, aber jetzt nicht selbst als beteiligte Unterzeichnende Staaten, aber eben trotzdem sehr, sehr stark darin verwickelt sind. Und das ist ja genau die Frage der Legalität und wie ernst nimmt man eigentlich einen Vertrag, den man unterschreibt, oder begeht man da Vertragsbruch? Und was heißt das eigentlich für die Zukunft? Wie ernst werden uns unsere Geschäftspartner dann noch nehmen oder unsere Handelspartner oder eben politischen Partner auf der Welt eben? Also ja, das ist eben die Art und Weise, wie Deutschland und die NATO-Staaten sich hier verhalten, ist ein ganz klarer Vertragsbruch. Einerseits völkerrechtlich, dass sie sich auch 2004 in der Orangenen Revolution und 2014 dann wiederum in diesem Putsch von Maidan direkt einmischten in die Politik eines souveränen Landes und dafür einen Regierungswechsel oder sogar Verfassungswechsel sorgen. Also das ist ja gravierend, da geht es ja gar nicht, an das Völkerrecht zu brechen. Aber auch darin eben danach noch in diesem Vertrag Minsk II, dass der gemacht wurde, unterschrieben wurde, aber nie implementiert werden sollte. So sagte nämlich Poroschenko und Merkel bestätigte das indirekt, ja, es ging halt darum, der Ukraine Zeit zu kaufen, damit sie sich aufrüsten kann und diesen Kampf in einen Kampf unter Gleichen ungefähr verwandeln kann. Aber lass mich das dann wenigstens nochmal raus und dieses Merkel-Zitat, ne? Sie spricht doch auch immer sehr klar und in knappen Sätzen, da werden wir uns jetzt nicht lang drin verlieren. Oder finde ich es jetzt gar nicht? Das ist jetzt auch schmählich. Einmal habe ich doch ein Eselsohr reingemacht, genau. Am 6. Juni 2022 gab der frühere ukrainische Präsident Poroschenko in der italienischen Zeitung Corriere della Sera freimütig zu, die Minsker Vereinbarungen hätten Kiew nur dazu gedient, Zeit zur Aufrüstung der ukrainischen Streitkräfte und zur Wiederherstellung der Wirtschaft zu gewinnen. An eine Verwirklichung habe man nie gedacht. Die frühere Bundeskanzlerin Merkel bestätigte dies indirekt von Seiten des Westens mit den Worten: Und das Minsker Abkommen 2014 war der Versuch, der Ukraine Zeit zu geben. Sie hat diese Zeit auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sieht. Nicht anders der frühere französische Präsident Hollande, auch einer der Abkommenspartner von Minsk. Er sagte in einem Interview mit der Kiew Independent vom 27. Dezember 2022, dass die Vereinbarung von Minsk der Ukraine die Möglichkeit gegeben hätten, ihr militärisches Potenzial zu stärken. Seit 2014 hat die Ukraine ihr militärisches Potenzial ausgebaut. Tatsächlich war die ukrainische Armee völlig anders als 2014. Sie war besser ausgebildet und ausgerüstet. Das Verdienst der Vereinbarung von Minsk ist, dass sie der ukrainischen Armee eine solche Gelegenheit gegeben haben. Und das finde ich jetzt, das letzte Zitat nochmal vom Franzosen Hollande, finde ich dann sehr detailliert, oder er steigt ein bisschen tiefer ein in die Materie als Merkel, auch wenn es einen großen Widerwillen erregt, was er hier sagt, zumindest meinerseits, aber was Merkel sagt, das habe ich ja auch in so einem jovialen Ton vorgelesen. Ja, das ist halt so, ja, die Ukraine sollte halt stärker werden. Okay, könnte man sagen, ist doch nur legitim, ne, wenn da ein Land einen überfällt oder überfallen will oder wie auch immer. Wie es auch immer war, das war mir auch noch nicht ganz klar, muss ich auch noch weiter nachlesen, wie es jetzt genau war mit den russischen Soldaten vor 2022. Dass es da Vorwürfe gab, die hatten auch schon mitgekämpft, aber jedenfalls die Hauptorganisation bestand ja aus Kämpfern der Truppen eben der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Aber sicherlich ist nicht auszuschließen, dass da was vor ist an den Vorwürfen, die Russen hätten da schon eben ohne offiziellen es zuzugeben, den Krieg damit ja auch von ihrer Seite schon damals begonnen. Aber das lässt sich, das kann ich jetzt auch nicht, noch nicht sagen. Ich muss noch weiterlesen in dem Buch. Aber ja, von der Seite her könnte man ja sagen, ja, okay. Die wehren sich ja nur, ne? Und die wollen halt stärker werden. Aber das ist dann halt so, ja, dass sich es einfach mich nun wegkommen vom Persönlichen und von diesen Podcastern, die ich auch schätze und so, und auch mein Bruder, an den ich gerade dachte, schätze. Aber wenn ich da einfach dran denke, dass für diese Leute ist das halt so irgendwie plausibel, ja, dass der Westen, die NATO, und die spielen auch nicht immer sauber, auch ja im Irak und so, das kann man alles aufdröseln, da kommt es ja heute nicht mehr an, das ist eine historische Quellenlage. Das juckt die Mächtigen nicht mehr, wenn er sie da kritisiert. Aber da, wo es brennt in der Ukraine, ja okay, also da sehen sie es halt eher schon so und stehen auf dieser Seite des Westens. Und und sehen es so, da ist ein Land angegriffen, genau, und dann will es sich ja nur verteidigen. Und es ist doch im Interesse jedes einzelnen dieser Bürger und Vaterländer, sich zu verteidigen. Und als ob das so wäre, diese implizite Annahme wird einfach hingenommen und übernommen vom bürgerlichen Diskurs. Ach ja, wir alle sind so. Und das hat auch was zu tun mit der Männlichkeit, und deshalb finde ich darin auch einen ganz großen Angriff. Einfach auch gegen meine eigene Männlichkeit, die darin liegt. Und deshalb will ich da zurückfahren, weil ich so fühle, nee, ihr unterstellt damit, es sei normal, für sein Land zu kämpfen. Und ach ja, was hast du denn? Ja, bist du, Simon Held, bist du nicht so männlich und so, dass du für dein Land aufstehen und die Waffe in die Hand nehmen willst? Nee, natürlich nicht für dieses imperialistische Deutschland. Aber das ist genau das, was da mitschwingt, nämlich in diesem, ach ja, ich akzeptiere diesen bürgerlichen Diskurs, und die Ukraine, ja, die mag zwar arm sein, aber jeder ist doch dort frei immer und kann frei entscheiden, ob er jetzt das Gewehr in die Hand nimmt und dem Aufruf der Armee folgt. Und so ist es halt nicht in Russland. So sagte ein Podcaster mal, da wird dir halt die Waffe an die Schläfe gehalten und so werden die Leute da gezwungen, in den Krieg zu gehen. Aber hey, frage ich mich, warum in Russland oder warum nur in Russland? Natürlich ist das da so durch Gewalt, und dass man sich irgendwie auch nicht entziehen kann. Klar kann man flüchten irgendwie, aber vielleicht nicht alle schaffen es durchs Netz, durch die Maschen des Staates. Vor allem in der Ukraine kommt es ja vor allem darauf an, wie reich man ist und ob man sich das leisten kann, durch die immense Korruption dann eben auszusehen, trotzdem man männlich ist und unter 60, indem man eben 5.000 oder 10.000 Euro bezahlt an die Grenzposten. Aber da ist eben so für mich diese Sache, und das ist genau die unterliegende Sache meines ganzen Ukraine-Diskurses seit 2 Jahren, seit es ausgebrochen ist. Und deshalb möchte ich es hier in aller Deutlichkeit und Schärfe ausdrücken. Es ist genau meine Männlichkeit, die dadurch angegriffen wird. Das ist mal dieser bürgerliche Diskurs so hingenommen wird und auch nicht irgendwie das weiter aufgebracht wird mit den Frauen. Zumindest Wolfgang ja im 29er-Podcast, fand ich gut, dass er das erwähnte, die Frage, ja, warum eigentlich, darüber sollte man jedenfalls reden, dass da ja diese Geschlechterfrage zum Tragen kommt, dass die einen kämpfen müssen und die anderen aber flüchten können und dass sogar was Gutes ist, für sie zu flüchten. Genau, das ist sogar was Gutes. Da dachte ich gerade nur an eine Imperialismusstelle, die ich vorlesen könnte. Aber lasst mich diesen Gedanken zu Ende führen. Egal, was dann danach kommt, das sehen wir dann. Aber also dieser bürgerliche Diskurs wird hingenommen und es wird halt so kritisiert, und damit aber lässt sich nur affirmiert, dass dieser Diskurs in seinen großen Grundlinien schon recht habe, nur halt man in kleinere Ungenauigkeiten und auch eine Belügung der eigenen Bevölkerung unterstellen kann, aber das macht ja Putin auch, oder angeblich viel schlimmer als hier, und Zensur und was auch immer, Wahlfälschung ist ja ganz anders dort, und Rechtsstaat und was auch immer. Und das ist einfach so rassistisch, was da aufgebaut wird, eine Mauer zwischen dem ganz anderen und dem hiesigen Deutschen, dem weißen, jedenfalls sauberen und richtigen, der richtigen Art und Weise zu wirtschaften, zu leben, politisch zu handeln und so. Und das ist, aber ja, das ist die eine Ebene, das Rassistische. Aber diese Geschlechtertrennung, meine ich, also das ja implizit angesetzt wird. Die Männer, die machen das halt, ne? Die übernehmen das, den Job mit der Landesverteidigung, genauso wie halt auch in der Biologie die Frauen das mit dem Kinder austragen übernehmen. Hä, hey, ist doch logisch, da gibt es nichts drüber nachzudenken, ne? Das ist diese implizite, inhärente Annahme. Das ist ganz natürlich, die Männer, die machen halt die Landesverteidigung. Und das, du wirst doch nicht wollen, oder, hey, dass eine Frau in die Armee geht und so ein zerbrechliches Geschäft und wie sich da auch noch Gefahren aus. Das wirst du doch nicht wollen, ne? Oder hey, das kann gar nicht zur Sprache gebracht werden. Aber doch, man muss es wollen, wie ich auch letztes Mal, glaube, die israelische Armee erwähnte. Aber gut, weiter im Text, im Diskurs. Und vor allem aber, dass dann dieses implizite Kämpfen fürs eigene Land heroisiert wird und implizit auch genau mitschwingt, ach ja, ich selber. Also all diese Lakaien und Wasserträger oder Arschkriecher oder wie auch immer des Imperialismus, die wollen damit auch ihre eigene Männlichkeit bekräftigen und sagen, ach schau, ich bin ein ganzer Mann, ja schau, ich würde doch auch aufstehen und für mein Land kämpfen, wenn es drauf ankäme, wenn die Stunde käme, wo es brennt und der Feind ja klar die Grenze überträgt. Und natürlich, also hey, hör mal, das ist ja wohl ganz klar, Russland und so hat die Ukraine überfallen. Ja, mag sein, es gab eine Vorgeschichte und bla bla bla, es gibt Propaganda auf allen Seiten, aber am Ende steht das. Und genau, ich glaube, es ist auch so eine Sehnsucht nach dem Heroismus, die in dieser Massenformierung jetzt drin liegt, die wir erleben. Also, dass da selbst Leute, Podcast und Familienangehörige teil sind, von denen ich nicht gedacht hätte. Aber andererseits, ja, wie auch immer, man muss eigentlich schon denken, dass sie einfach schnell teil werden, so einer ganz, ganz falschen Bewegung, die für den deutschen Imperialismus und für sein kriegerisches Treiben eintritt und ihn unterstützt. Genau. Aber, also, das liegt da so drin, dieses, ja, ich bin doch ein ganzer Mann, und das ist einfach nur natürlich, was man machen sollte. Und nicht so feige und schwächlich sein und sagen, ach ja, komm, lassen wir die rein, lassen wir die einfach reinkommen, die Grenze übertreten, hey, das geht doch gar nicht. Das ist unmännlich, genau, das macht ja eine Frau, die bittet doch den Mann immer nur heran. Und dieses, das finde ich sehr schön und gut, das auszuformulieren, das ist sexistisch, was da dahinter liegt, aber das meinte ich, dass das die Realität und Struktur unserer Realität ist und all das Faschistische, Sexistische, Rassistische, das muss man halt ausformulieren und auf einer ästhetischen Ebene, meine ich nur, auf dieser rhetorisch-ästhetisch-textuellen Ebene, da gibt es gar kein Ankommen dagegen und man kann es einfach so aussprechen und meine Hoffnung oder meine Wette ist, dass das nicht schlecht ist oder ich will es einfach auch gar nicht anders machen und kann es nicht mehr, jetzt wo ich das geschafft habe und gesehen, wie viel Kraft man hat, wenn man das nur einsehen kann. Oder, also gut, die Frauen, genau, die lassen immer die Männer da passieren über die Grenze in der Scheide und so, da verläuft die Schlucht oder was auch immer, für eine Grenzlinie, Demarkation. Auch komisch, ne, da ist ja gar keine Grenze, es ist eine Scheide oder eine Schlucht. Oder. Warum heißt das dann Penetration, habe ich mich immer gefragt. Ja, das ist doch keine, nichts, wo man durchbricht oder durchsticht, wirklich, wo eine Mauer ist, sondern da ist ja ein Spalt, die Lücke oder eben das Tal oder diese. Aber da komme ich ab von den heutigen politischen Fragen. Ja, das ist meine andere Denkrichtung, der sexuelle. Das ist aber auch wichtig, glaube ich. Vor allem, ja, dieses Gefälle, das eben wie ein Tal, ne, dass da eine Steigung ist und so. Das allemal, das ist am Körperlichen so. Aber, also, ja, ich glaube, ich habe damit beschrieben, was da für ein sexistisches, für ein beschissenes, letztlich faschistisches Sentiment, was auch immer für eine Hirnformierung oder Formatierung drin liegt, in dieser Apparatur, wie wir jetzt eben bespaßt und betankt werden durch diese neuen Klänge in Dur und in Moll, aber die sind gepanzert, das ist eine Musik, die erschallt, das ist die Propaganda jedenfalls auf allen Kanälen oder jedenfalls das, was wir denken und was, ja, womit wir uns stellen irgendwie. Wir Deutschen jetzt, wir sprechen uns Mut zu. Und ja, ich möchte mich dagegen wehren. Ich glaube, ich habe es ausgedrückt, weil ich fühle, da liegt ein Angriff, ein ganz tiefer Angriff in eurer Passivität und eurem Konformismus mit dem, was abgeht in der BRD und ihrer Politik und selbst in der Schweiz, ne, Waffenlieferung und so, beschlossen, Neutralität überwunden, wie auch immer. Also wenn ihr damit konform geht, dann sage ich, das ist halt ein Grund oder einer der ganz großen Hauptgründe, dass warum es so schlimm steht auf der Welt und warum es abgeht, warum es nichts hält, wenn alles in Richtung Faschismus drängt und ja, selbst diese bürgerliche Ordnung noch bald zusammenfällt, die ja immerhin der Welt, wenn auch viel Kummer bereitet. So gibt es ja doch eine gewisse Rechtsstaatlichkeit und was auch immer, aber ich denke, ja, wir Kommunisten, wir sind jetzt reif, wir sind an einem Punkt, wo wir aufzeigen können. Es wäre schön, wenn wir das mal umkehren, die Gesellschaft umstülpen könnten. Und da gibt es nicht so viel zu befürchten, sondern die Furcht muss wirklich gehabt werden vor dem Status quo und dem weiterbestehenden Weiterwälzen dieses Stroms der alten Gewissheiten, des alten Regimes. Und das gibt uns ja noch den Strom, das Essen immerhin. Ja, ja. Solange ist es noch warm, ja, da wird an nichts gedacht. Selbst wären wir arm. Ach was. Ja, also, weil dann tiefer Angriff einfach gegen die tiefsten Schichten meiner Persönlichkeit liegt, in dieser Art und Weise, wie von Deutschland, von deutschen Bürgern auf den Ukraine-Krieg geblickt wird und implizit ja auch auf die deutsche Stellung und Haltung und das Verhältnis von uns allen, die wir deutsche Staatsbürger sind, zum deutschen Staat und zum Militär und zu dem, was in der Zukunft noch drohen und abgehen könnte. Und wie leichtfertig man da sein kann, über all das drüber, also mit der Minsk-2-Verhandlung und dem Prozess, da meine ich, kann man doch ganz klar ersehen, also egal jetzt Russland, dass da auch schon Soldaten drin hat und auch schon mitgemischt hat. Aber es hat zumindest diesen Krieg nicht angezettelt, es hat da mitgewirkt, ja, aber es angezettelt, wurde es ganz klar eher auf dieser Kiewer und NATO-Seite. Aber und dann bei diesen Friedensverhandlungen war Russland eben die einzige Seite, die das ernst genommen hat, und die andere gibt sogar jetzt im Nachhinein zu, dass sie das niemals ernst gemeint hat, sondern diese Friedensverhandlungen dazu dienen zu sagen, komm, wir wollen irgendwas haben, was wir der Weltöffentlichkeit zeigen können, als Druckmittel gegen Russland, um zu sagen, ja, schaut mal, wir haben das in der Hinterhand. Also ja, wir wollen doch friedlich sein. Und jetzt kommt mal bitte nicht hier rein. Also dass die Russen abgehalten werden, schon eine Invasion früher zu starten, wo die Ukraine ja nicht vorbereitet war. Wie genial das Hollande ausgedrückt hat, ne, in diesem letzten Zitat da, die Ukraine und so. Aber es gibt viele schöne Zitate darin. Also war besser ausgebildet und ausgerüstet. Gelegenheit zu manövrieren, sagt später noch ein Befehlshaber. Ja, ja. Weltstandards der nationalen Sicherheit und Verteidigung. Da haben sie umgeschaltet. Aber gut, wie leichtfertig kann man eigentlich sein und in der politischen Analyse wie heruntergekommen und mit unser aller Leben spielen und mit dem Feuer, mit dem die mächtigen politischen Herrscher spielen. Und okay, ich verstehe es ja, wenn man das nicht so ernst nimmt und da in so einer Ironieblase lebt und weil man es ja auch braucht, diese Lala-Blase eben als Ausgleich gegen die harte, monotone Welt der Lohnarbeit und dass da alles zusammenhält. Ja, da braucht man das wieder, dass man das politisch gar nicht so ernst nimmt und auch ja das alles an sich vorbeiziehen lässt. Aber das ist halt was, wo mir einfach nichts mehr einfällt, meine ich. Einerseits mit der Pandemie, ja, und da ist auch meine Partei, die DKP, schuldig, muss ich sagen, und einfach ganz klar verkorkst und hat es nicht hinbekommen, sich irgendwie Gedanken zu machen, wie auch ein anderer Genosse anmerkt. Und das müsste man auch mal aufgreifen, weil das ist nämlich auch die Pandemie ein Vorläufer dieser Massenformierung und zeigt sehr schön, wie Zustände ineinander übergehen und dass diese Ukraine Faschose, diese Schose, die an den Faschismus erinnert, auch an eine Psychose. Aber dass diese Sache nie so hätte passieren können ohne eine Pandemie, die davor war, oder jedenfalls, dass in Deutschland ja vor allem dieses Meinungsbild festgefahren ist, aber sicher auch in anderen Ländern, aber dass da eine Konfusion ist und dass diese Pandemie diese politischen Lager auch noch weiter zerrüttet hat und auch die Gräben aufgerissen, nicht zugeschüttet hat zwischen den Familienmitgliedern und dass man gar nicht mehr miteinander reden will. Und so wäre es vielleicht auch besser, denke ich mir, ja, weil ich sehe da auch keinen Ausweg mehr. Wir machen jetzt diese Veranstaltung und ich denke, wir sollten dann einen Lesekreis starten und irgendwie so. Aber es ist wichtig, wenn wir diese Sachen an die Leute herantragen, wir als Kommunisten dann unter selbstgewählten Umständen und nicht einfach auf der Straße und irgendwo im Verein oder in der Arbeit. Nee, das ist alles scheiße, das ist nicht das, da kommen wir nicht weiter und dann lassen wir es lieber gleich. Sondern ein Lesekreis, wo ganz klar ist, dieses objektive Material haben wir vorliegen und das behandeln wir jetzt und lesen und das gibt es jetzt abzuhaken, zu verstehen auf der Liste die Begriffe als nach dem anderen und ja. Das ist es. Wir wollen niemanden beurteilen. Wir wollen einfach die Leute einladen und ihnen Lust machen zu lernen, mit uns zu studieren. Und hey, wir können uns auch irren. Aber jeder kann sich irren. Aber es ist einfach schön, es zu probieren. Und diese Lust wollen wir einfach wecken. Genau. Und ja, es nicht verstecken. All unsere Überzeugungen und Analysen, was wir über die NATO denken und wie wir handeln, einschätzen und beurteilen und für die Zukunft extrapolieren, uns ausmalen, was da anstehen könnte und was da einfach vernünftig wäre oder überhaupt, wer kämpft gegen wen und warum, wer ist der Aggressor und Täter und wer ist der sich eher wehrt. Ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich diesen Prosatext aus Imperialismus noch vorlese oder eben was anderes. Aber warum nicht einfach sagen, komm, gar nichts, es reicht doch jetzt schon. Also da habe ich mich doch jetzt wirklich, ja. Komm, aber diese eine Stelle noch aus Eckhard Liberams Broschüre über den Faschismus, Seite 18. Nicht beschönigt werden darf auch mehr als 5 Millionen oder 6,2% der Befragten stimmten Ende 2022 der Aussage zu, die Verbrechen des Nationalsozialismus sind in der Geschichtsschreibung weit übertrieben worden. Im Osten 2,2%. 6,6% der Befragten favorisierten 2023 nach der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung eine rechtsgerichtete Diktatur mit einem starken Führer und einer einzigen starken Partei. Dreimal mehr als noch zwei. Naja, das ist jetzt weniger interessant. Bla bla, rechtsgerichtete Diktatur. Wichtiger war mir das mit den Verbrechen des Nationalsozialismus. Da frage ich mich halt, ja, in welchem Sinne jetzt das nicht beschönigen, also dass das nicht schön ist, wenn man, aber da fängt es schon an, ne? Weil was ich hier immer wieder aufdrösele, ist ja die Verkommenheit und Verlogenheit der bürgerlichen Geschichtsschreibung. Also worauf sich diese Umfrage dann bezieht, ist ja eben diese bürgerliche Geschichtsschreibung, weil wir Sozialisten studieren zwar unsere eigenen Geschichtswerke, es gibt ja, wenn auch nicht viele, aber so doch einige von sozialistischen Geschichtsphilosophen oder Historikern. Und das ist ja aber nicht, was in der Gesellschaft irgendwie hängen bleibt und auch durchsickert. Und dann ist es eben diese Geschichtsschreibung oder selbst dann oder noch das verdünnisierte, verdummte, was eben von diesen Historikern bei den Doku-Schreibern von Arte oder wo auch immer ankommt und die das dann im Fernsehen senden und es da das Volk sieht oder eben, ja, auf welchen Wegen auch immer. Also dann ist das nur noch ein Schimmer, ein Abglanz, aber also mein Credo ist ja einfach mit dem Faschismus, dass die Geschichtsschreibung und so, dass sie den Faschismus verharmlost und die Verbrechen letztlich untertreibt, aber vor allem, indem sie eben den Imperialismus ausklammert und so tun, als hätte da nichts zu tun, nichts hat mit nichts zu tun und so, das Kapital und das alles. Ach, das gab es mal, aber das war jetzt, waren halt Wahlkampfthemen, ne, damals zwischen der NSDAP und der KPD. Aber das war halt, also dass diese materialistische Seite der Geschichte ganz ausgeklammert wird, die Arbeiter gegen das Kapital oder auch die Produktionsrohstoffe, Öl, der eben ein wichtiger Faktor war im Zweiten Weltkrieg und letztlich auch entscheidend oder ja, einerseits für den Überfall der Deutschen auf die Sowjetunion als Motivation, als Grund an das Öl zu kommen im Kaukasus, andererseits auch für ihre Niederlage, dass sie es dann nicht geschafft haben und dadurch auch einfach ja, der Treibstoff nicht gereicht hat. Aber ja, also da, ja, also ich will nur noch diese Aussage einordnen irgendwie, dass also jetzt 6,2% der Befragten der Aussage zustimmen. Ja, die Verbrechen des Nationalsozialismus sind in der Geschichtsschreibung weit übertrieben worden. Ich wüsste jetzt einfach nicht, was soll man da wie beschönigen oder nicht beschönigen oder schlechter sehen. Es wäre, also es ist einfach für mich keine wirklich aussagefähige Statistik, sondern wenn da stehen würde 60% oder 0,6%, dann würde ich auch sagen, ja, okay. Also ich würde halt sagen, bei 60%, da würde ich sagen, okay, das glaube ich, da kann ich irgendwie was damit anfangen mit meiner Einschätzung, aber bei 6% würde ich sagen, ja, ich verstehe, wie das zustande kommt, dass es halt einen sozialen Druck gibt und die Leute sich nicht trauen, ihre Meinung zu äußern. Aber so wie die bürgerliche Geschichtsschreibung ist, meine ich, müsste diese Prozentzahl eigentlich bei ungefähr 50% liegen oder sogar höher. Also das ist, was die Leute fühlen, was sie als Wahrheit in sich fühlen. Ja, das ist schön, sich anzuschauen, aber das ist ja auch heroisch, da sind wir wieder dabei. Ne? Das eigene Land, gut, einerseits defensiv verteidigen, aber warum dann auch nicht offensiv? Es ist ja halt heroisch oder jedenfalls die anderen Völker, ja, die sind ja irgendwie bedrohlich. Ja, vor denen müssen wir uns ja in Sicherheit bringen und deshalb gleich mal alle ihre Territorien okkupieren. So eben die Logik damals der Deutschen. Aber ich denke, man will es sich mal anschauen und sich gruseln vom Fernseher und von den Nazi-Verbrechen und dann aber auch denken, ach ja, es gab immer Gewalt und ja, die einen wenden die doch auch an wie die anderen. Also auch wir Deutschen, ja, wir haben es da hart getrieben und jedenfalls, aber ja, wie auch immer, wir wollten halt siegen, wollten halt unsere Landesgrenzen vergrößern und das ist doch nur ganz normal, das will doch jeder. So sagte mir mein Opa mal, dass jeder Staatschef, der doch was auf sich hält, will doch seine Landesgrenzen irgendwie ausweiten, als ich ihm das irgendwie vorwurf. Ja, aber Hitler, der wollte ja da sich noch andere Länder rausgreifen, sein Land, sein Reich vergrößern. Ach, das will doch jeder. Also der halt was auf sich hält. Ne? Und ich denke, so ist aber die Ansicht letztlich der Deutschen oder generell der imperialistischen Leute, der Bürger, die Bürger solcher Staaten sind. Ja, die meisten auf der Welt, aber weniger halt so potent wie Deutschland, wo dann auch diese Ideologie irgendwie eine materielle Unterfütterung hat. Nämlich, dass man denkt, ja, wir wollen doch die anderen niedertrampeln und darum geht es doch in der Konkurrenzwelt, natürlich einfach vor den anderen rauszukommen, über den zu stehen oder einfach, dass es mir nicht so geht wie denen oder ich jedenfalls da alles bekomme oder auch mein Stück abbekomme vom Glück, einfach dieses wahren Glück, das uns vorgesetzt wird, diese letzten Ausstöße der Fabriken und jedenfalls, was da in Paketen auf die Märkte kam, geschwemmt wurde. Und ja, das sollen die Proletarier, die sonst eingezwängt wurden in den Fabriken, eben, um das zusammenzuschrauben, dann genießen dürfen. Aber ja, also ich glaube, damit habe ich es ausgedrückt. Ich habe jetzt nämlich meinen Faden verloren, aber das ist auch ganz gut, weil diese letzte Aussage mit den Proletariern, die abgespeist werden, nämlich mit dem letzten wahren Dreck, wie Marlon Grunwald schön formulierte, dass das ja das Essentielle ist. Wir werden abgespeist, aber wir sind eigentlich diejenigen, die diese Werte erst schaffen und her, und dann dürfen wir uns aber da noch kurz was nehmen. Aber überhaupt ist ja dieses Leben auch schon so zerstückelt und durch diesen Druck, durch die Anspannung der Lohnarbeit zerrüttet, dass man selbst diesen wahren Dreck nicht mehr genießen könnte, wenn man selbst noch Zeit fände oder ja, ihn zu kaufen oder das Geld fände. Ne? Jedenfalls sage ich damit, das sei's, es ist gelaufen, dieser Podcast. Ja, eine Dreiviertelstunde. Das war's. Passt. Zeit, ihn abzurunden. Ich tue kund. Da. Ja. Zu dieser Stunde gehe ich bald ins Bett und übersende euch noch nett den letzten Gruß. Verschmiert voll Ruß. Tschüss, tschüss.